Wir stehen heute immer noch in Daniel 9. Wir haben die 69 Jahrwochen letztes Mal noch einmal genauer angeschaut. Wir repetieren ganz kurz für die, die nicht da waren letztes Mal, und dann gehen wir in diesem Text weiter. Es ist wichtig, dass man nicht nur kennt, was sich erfüllt hat, sondern auch das, was noch zukünftig ist in diesen Versen. Und diese Verse sind besonders schwierig, und darum brauchen wir da ein bisschen mehr Zeit. Lesen wir des Zusammenhangs wegen nochmals Daniel 9, 24 bis 27.
70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um die Übertretung zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen, um die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen, um Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein. Und bis ans Ende Krieg, fest beschlossenes von Verwüstungen. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Woche. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen, und zwar bis Vernichtung und fest beschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden.
Vielen Dank. Wir haben gesehen, es ist eine Prophetie mit insgesamt 70 Jahrwochen. Eine Jahrwoche, wissen wir, dauert in der Bibel 7 Jahre. Es geht also nicht um Wochen von Tagen, sondern um Wochen von Jahren. Daniel bekommt diese Offenbarung im Jahr 539 vor Christus, als Jerusalem in Staub und Asche lag. Und er wusste, mit diesen 70 Jahrwochen wird schließlich der endgültige Segen für Israel kommen. Was hier in Vers 24 beschrieben wird, der Abfall wird zum Abschluss kommen, den Sünden Israels wird ein Ende gesetzt werden, die Ungerechtigkeit wird gesühnt, eine ewige Gerechtigkeit wird kommen und alle Visionen und Prophetien des Alten Testaments werden dann versiegelt werden, das heißt mit dem Ausweis der Echtheit versehen durch die Erfüllung, weil sich alles erfüllen wird. Und dann haben wir gesehen, Vers 25, diese 70 Jahrwochen beginnen mit diesem entscheidenden Moment, wo ein Wort ausgeht, Jerusalem wieder zu bauen. Und da haben wir gesehen, das hat sich erfüllt. Wann in der Geschichte? Wann ging dieser Erlass aus zum Wiederaufbau Jerusalems? Als kleine Repetition vom letzten Mal. 445 vor Christus, das war der Erlass von Artaxerxes, beschrieben in Nehemiah 2. Also das war März, April. Nehemiah 2 sagt nämlich im Monat Nisan, im 20. Jahr seiner Regierung, das ist März, April 445 vor Christus. Und diese 67, also insgesamt 69 Jahrwochen, gehen dann bis auf den Messias, den Fürsten. Und wir haben gesehen, der Herr Jesus ist als Fürst aufgetreten, das einzige Mal in seinem Leben, beim Einzug nach Jerusalem an Palmsonntag. Das war auch im Monat Nisan, im Passamonat, also auch März, April aber wir haben gesehen, aus den Evangelien können wir genau ermitteln, 32 nach Christus. Wir haben letztes Mal auch gesehen, eine Jahrwoche oder die prophetischen Jahren überhaupt in der Bibel dauern immer 360 Tage. Und da können wir also diese 69 Jahrwochen umrechnen in Tage. 69 mal 7 mal 360 Tage gibt 173.880 Tage. Und wir haben gesehen, zwischen März-April 445 vor Christus bis März-April 32 nach Christus passen diese 173.880 Tage genau hinein. Sir Robert Anderson, der ehemalige Chef von Scotland Yard im 19. Jahrhundert, hat sogar ermitteln können, dass Palmsonntag im Jahr 32 auf den 6. April fiel. Und wenn man zurückrechnet, diese 173.880 Tage, ergibt das für den Erlass den 14. März 445 vor Christus. Und interessanterweise fiel der erste Nissan, der ja zugleich auch Neujahrstag ist, genau auf den 14. März. Ja, und so hat sich das ganz eindrücklich erfüllt. Was sollte danach kommen? Was haben wir gelesen? Eben, bis auf den Messias, den Fürsten, sind diese Jahrwochen. Aber danach kommt, was noch? Als nächstes Ereignis?
Wird der Gesalbte ausgerottet werden.
Jawohl, der Gesalbte, auf Hebräisch steht für Gesalbter?
Messias.
Der Messias, ja. Also nach den 62 Jahrwochen, die auf die sieben ersten folgten, da sollte der Messias ausgerottet werden. Und das geschah, wie viel später? Es wird ja hier nicht gesagt, wie viel später, sondern einfach nach. Fünf Tage später wurde der Jesus getötet durch Kreuzigung. Der Messias wird weggetan oder ausgerottet werden und nichts haben. Also kein Friedensreich aufrichten. Und das habe ich mal verwendet, da hat mir ein orthodoxer Jude gesagt, also wenn Jesus der Messias gewesen wäre, dann müsste der müsste ja seit 2000 Jahren Frieden sein. Und da habe ich ihm gesagt, dann wäre er nicht der Messias. Weil in Daniel ja steht, er wird ausgerottet werden und nichts haben. Also kein Friedensreich aufrichten. Und das hat ihn dann überzeugt. Daniel 9,25. Ja, also, der Text ist klar. Kein Friedensreich, er hat nichts. Und was ist das nächste Ereignis?
Der kommende Fürst. Die Zerstörung der Stadt im Heiligtum.
Ja, jetzt seid ihr nicht einig.
Nein, ich meine, dass eben ein anderer Fürst kommen wird, die Stadt zu zerstören.
Jawohl, aber wenn wir es ganz genau nehmen, heißt es nicht unbedingt, dass der Fürst kommt, sondern wer kommt und zerstört?
Das Volk.
Das Volk eines kommenden Fürsten.
Jawohl. Also das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und wir werden gleich noch sehen, dieser kommende Fürst, der ist effektiv noch zukünftig. Aber sein Volk sollte nach der Ermordung des Messias die Stadt Jerusalem und den Tempel zerstören. Und das hat sich erfüllt im Jahr 70 nach Christus. Da hat welches Volk zerstört?
Die Römer.
Und das hilft uns natürlich schon auch zu bestimmen, wer dieser kommende Fürst ist. Der wird also aus dem Römischen Reich kommen. Aber das, eben das Volk des kommenden Fürsten hat im Jahr 70 Jerusalem und den Tempel zerstört. Und jetzt geht der Text weiter und das Ende davon, hier ist es sehr wichtig, dass man eine gute Übersetzung hat und keine ist besser als die alte Elberfelder oder beziehungsweise die Revision der Elberfelder durch CSV, Hückeswagen. Wir haben gesehen, Brockhaus Revision, die hat hier völlig versagt. Die hat sogar das mit den Jahrwochen völlig zerstört, indem diese 7 und 62 Jahrwochen ja aufgeteilt wurden durch einen Punkt. Ja, aber da ist es wichtig, dass man eine genaue Übersetzung hat. Wörtlich steht, und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein. Was ist denn das Ende davon? Das Ende wovon?
Sein Ende.
Wie?
Bei mir steht sein Ende.
Aha.
Sein Ende ist in einer Überflutung.
Jawohl.
Also das Ende des Fürsten müsste man da ja rauslesen.
Ist nicht unmöglich, so zu übersetzen, aber dieser kommende Fürst, der kommt ja erst noch. Und jetzt wird gesagt, das Ende davon ist besser, wird durch die überströmende Flut sein. Das Ende wovon? Nämlich das Ende dieses Gerichtes Gottes über sein Volk Israel. Die Zerstörung Jerusalems und des Tempels war eine direkte Antwort Gottes auf die Verwerfung des Messias. Aber dieses Gericht damals im Jahr 70 war erst der Anfang einer ganzen Kette von Gericht über sein Volk. Aber der Abschluss dieser ganzen Kette von Gericht sollte sein die überströmende Flut. Und das klingt auch ein bisschen geheimnisvoll, nicht wahr? Aber wir finden im Buch Daniel die Antwort darauf. Schlagen wir auf in Kapitel 11. Ich erkläre kurz. In Daniel 11, 1 bis 35 ist alles erfüllt in der Vergangenheit. Über 150 Einzelaussagen, genau in der Reihenfolge, wie sie aufgeführt werden, hat sich das erfüllt. Und dann steht aber in Vers 35, da geht es noch um die Makkabäerzeit im 2. Jahrhundert vor Christus. Liest jemand Vers 35?
Und von den Verständigen werden einige stürzen, damit unter ihnen geläutert und geprüft und gereinigt werde bis zur Zeit des Endes. Denn es verzögert sich noch bis zur bestimmten Zeit.
Jawohl. Also die Zeit der Makkabäer war noch nicht die Endzeit. Aber hier wird jetzt quasi die Linie kurz zusammengefasst. Es entwickelt sich dann weiter bis zur Zeit des Endes. Denn es verzieht sich noch bis zur bestimmten Zeit. Und wenn man weiterliest, Vers 36, davon ist noch kein einziges Wort erfüllt worden. Also alles bis 35. Aber ab Vers 36 nicht mehr. Und was jetzt kommt in Vers 36, das ist eine Beschreibung des Antichristen, der in der Endzeit Israel verführen wird als falscher Messias. Können wir das gleich mal lesen? Vers 36.
Und der König wird tun, was ihm beliebt, und wird sich erheben und groß tun gegen jeglichen Gott. Und er wird gegen den Gott der Götter unerhörte Worte ausstoßen. Und es wird ihm gelingen, bis der Zorn vorüber ist. Denn was beschlossen ist, wird ausgeführt werden. Er wird sich auch nicht um die Götter seiner Väter kümmern, noch um den Lieblingsgott der Frauen, überhaupt um gar keinen Gott, sondern gegen alle wird er groß tun. Stattdessen wird er den Gott der Festungen verehren. Diesen Gott, den seine Väter nicht kannten, wird er verehren mit Gold und Silber, mit Edelsteinen und Kleinodien. Und er wird gegen die starken Festungen vorgehen, mit einem fremden Gott. Wer diesen anerkennt, dem wird er große Ehre erweisen. Und er wird ihnen Gewalt geben über viele und zur Belohnung Ländereien unter sie verteilen.
Jawohl, also hier wird der Antichrist beschrieben, der sich über alles erhebt, in völliger Selbstüberhebung, sich selber vergöttert. Vers 37, eine kleine Übersetzungskorrektur. Man sollte übersetzen, und auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten. nicht auf die Götter seiner Väter. Nicht wahr? Gott ist ja im Hebräischen meistens eine Mehrzahlform. Elohim. Ihm ist die Mehrzahl. Nicht wahr? Kerub ist ein einzelner Kerub. Cherubim, das ist Mehrzahl. Seraph, ein einzelner Seraph. Seraphim ist die Mehrzahl. Und Eloah ist Gott. Elohim ist auch Gott, aber in der Mehrzahl. Und schon im ersten Vers der Bibel wird dieser Name benutzt für Gott. Da heißt es nämlich Bereshit bara Elohim. Jetzt könnte einer sagen, ja, da muss man ja übersetzen, sollte man doch übersetzen, im Anfang schufen die Götter. Das geht gar nicht, weil es steht ja Bereshit bara. Bara ist dritte Person Einzahl. Sonst müsste es heißen Baru. Dann würde es heißen, im Anfang schufen die Götter. Aber es ist Einzahl das Verb, bara. Und so muss man übersetzen, im Anfang schuf Gott. Der Plural, die Mehrzahl, ist, was man in der Grammatik nennt, ein Plural der Ausdehnung. Also der Plural drückt die Größe und Erhabenheit aus. Und eben auch hier ist das einfach so zu verstehen, Vers 37, und auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Das ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Als Jude wird er sich überhaupt nicht um den Gott der Väter kümmern. Und dann steht, und weder auf die Sehnsucht der Frauen noch auf irgendeinen Gott wird er achten. Lies das nochmals, Roland. Auch dort müssen wir das Kleines korrigieren.
Bei mir hieß es, noch um den Lieblingsgott der Frauen.
Jawohl.
Überhaupt um gar keinen Gott.
Also Lieblingsgott, Gott ist dort ergänzt. Im hebräischen Text steht einfach, und weder auf den Liebling oder die Sehnsucht der Frauen wird er achten, noch auf irgendeinen Gott. Was ist das, die Sehnsucht der Frauen?
Die Mädchen hatten Sehnsucht, wer den Messias wieder erben möchte.
Ja, natürlich. Wenn Gott im Alten Testament vorausgesagt hat, einmal wird aus dem Stamm Juda der Messias kommen, dann war das der Wunsch jeder jüdischen Frau, dass sie vielleicht einmal die sein dürfte, die den Messias zur Welt bringt. Und so wird er genannt, die Sehnsucht der Frauen. Und wir sehen, dass der Messias Gott ist, auch im Alten Testament. Denn darum steht hier, er wird nicht auf die Sehnsucht der Frauen achten, noch auf irgendeinen Gott. Eben als der Antichrist wird er den wahren Christus, den wahren Messias, ablehnen. Nicht auf ihn achten, er wird sich über alles erheben. Und wie 2. Thessalonicher 2 sagt, wird er sich sogar in den Tempel Gottes setzen und sagen, er sei Gott. Aber es gibt eine Ausnahme, einen wird er ehren, nämlich
den Gott der Festungen.
Der Gott der Festung. Der Festungen. Den Gott, den seine Väter nicht gekannt haben, wird er ehren. Nun, später in der Geschichte wurde klar, was Daniel hier ausdrückt, der Gott der Festung. Die Römer nannten Jupiter wegen seiner Festung, wegen des Kapitols in Rom, Jupiter Capitolinus. Also der Gott der Festung, des Kapitols. Das heißt also hier, der Antichrist wird einmal nur den Jupiter, den Gott der Festungen, ehren und anerkennen. Aus Offenbarung 13 wird klar, das römische Reich soll ja in der Endzeit wieder entstehen. Und der kommende Diktator über das wiedererstandene römische Reich, der wird sich selber vergöttern. Und Offenbarung 13 sagt dann, dass der Antichrist, er wird dort beschrieben als das Tier aus der Erde, das aussieht wie ein Lamm, wie das Lamm Gottes, wie der Messias. Dieser Antichrist wird ein Bild herstellen von dem Diktator über das künftige Europa. Und dieses Bild kann sogar sprechen und verlangt, dass jeder getötet wird, der es nicht anbetet. Und so wird also aus dem Römischen Reich, das ja in der Geschichte untergegangen ist, 476 ging das Weströmische Reich unter, das Oströmische Reich konnte sich halten bis 1453, als die Türken es erstürmten. Aber damit war mit dem Römischen Reich nicht ein Ende gekommen, denn lange zuvor, um 800, hatte ja Karl der Große den Westen als römisches Reich wieder hergestellt. Das Heilig Römische Reich, das später genannt wurde, das Heilig Römische Reich Deutsche Nation. Warum übrigens Deutsche Nation? Es waren ja viele andere Nationen auch dabei. Warum hat man das dann mit diesem Zusatz benannt?
Es waren noch meistens deutsche Kaiser.
Ja, der Papst von Rom setzte immer deutsche Kaiser über das Römische Reich ein. Und das erstreckte sich dann noch bis 1806, als Franz Josef freiwillig oder selbstständig die Krone des Heiligen Römischen Reiches ablegte. Napoleon hatte allerdings sich selber schon gekrönt 1804 und wollte Europa nochmals als römisches Reich vereinen, darum seine Kriege bis nach Russland. Aber dann kam die Völkerschlacht von Leipzig, sein Schicksal war besiegelt. Im nächsten Jahr, 1814, wurde er vom Parlament in Frankreich abgesetzt. Und dann gab es kein römisches Reich mehr. Es kam die Zeit des Nationalismus und der inneren Zersplitterung Europas, die einen Höhepunkt erreichte im Ersten Weltkrieg mit 17 Millionen Toten. Aber dieser Krieg war nie wirklich zu Ende. Und darum war der Zweite Weltkrieg eigentlich die Fortsetzung des Ersten Weltkrieges, mit 50 bis 70 Millionen Toten. Und dann war alles am Boden zerschlagen. Und Winston Churchill, der 1946 nach Zürich kam, hielt dann die Rede, lasst Europa aufstehen. Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen. Und so kam es dann 1957 zu den römischen Verträgen. Als die ersten sechs Nationen, die später zur EU gehören sollten, zusammenrückten. Und über diese ganze Entwicklung, über die europäische Wirtschaftsgemeinschaft, europäische Gemeinschaft, kam es zur EU mit heute 27 Nationen. Und da sehen wir das Römische Reich, das sich wieder auf europäischem Boden so vereinigt. Aber was noch nicht da ist, dieser kommende Diktator, dieser starke Mann, der dem Chaos in Europa ein Ende setzen wird. Und immer mehr Leute denken, das schafft man gar nicht mit Europa. Das ist so ein Debakel. Da braucht es einen starken Mann, der das tut. Ich hatte einen Biologielehrer vor über 30 Jahren. Und der hatte damals schon gesagt, was wir brauchen, ist ein starker Mann. Das Entsetzen unter den Schülern. Wie kann der sowas sagen? Aber der hat das schon früher gerochen, dass Europa eben eine straffe Führung bräuchte, damit es eben funktioniert. Aber der wird sich selber vergotten, so wie früher die römischen Kaiser. Das ist dieser Gott der Festung, der also mit dem Antichristen, der Staatsführer sein wird in Israel, so verbündet sein wird. Und damit haben wir schon die Antwort, wer ist eigentlich dieser kommende Fürst? Ich glaube, wir haben gesehen, das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Dieser kommende Fürst, das ist eben dieser kommende Diktator über Europa. Und jetzt ist es ganz interessant, weiterzulesen in Daniel 11, Jetzt haben wir den Antichristen kurz beschrieben, gefunden in 36 bis 39. Liest jemand Vers 40 dazu?
Und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen.
Jawohl. Also, hier wird klar gesagt, in welcher Zeit wir stehen. Und zur Zeit des Endes. Jetzt sind wir in dieser Beschreibung in der Endzeit. Also klar, Vers 35 haben wir gesehen, beschreibt noch die Makkabäerzeit. Und dann wird einfach übersprungen und gesagt, jetzt, es verzieht sich dann noch bis in die Endzeit. Und mit Vers 36 wird also ein Zeitsprung gemacht in die Endzeit. Und wir wissen, die Endzeit ist die Zeit, wenn das jüdische Volk wieder heimkehrt, aus der weltweiten Zerstreuung den Staat gründet, die Wüste wieder zum Aufblühen bringt. Das ist die Zeit, in der dieser Antichrist kommen wird. Und was heißt es hier, Vers 40, wird zuerst geschehen?
Der König des Südens.
Wird, was macht ihr?
Mit ihm zusammenstoßen.
Mit wem?
Mit dem Fürst, also mit dem König von Israel.
Ja, mit dem.
Nee, mit dem Antichristen.
Mit dem Antichristen.
Und mit dem europäischen.
Ja, richtig, ja, ja. Also nicht der König des Südens kämpft gegen den König des Nordens, sondern zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Das ist der Antichrist von 36 bis 39. Und dann heißt es, und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen. Dann kommt der König des Nordens auch gegen den Antichristen. Also zuerst eine Konfrontation im Süden, in der erfüllten Prophetie von Daniel 11, 1 bis 35, da kommt ja der König des Südens ständig vor. Und was war das in der Erfüllung?
Ägypten.
Welches Land?
Ägypten.
Ägypten, immer Ägypten. Also Ägypten wird mit Israel zusammenknallen. Unter dem Antichristen wird es zu einer militärischen Konfrontation kommen. Und das lenkt natürlich ab und gibt die Gelegenheit, dass dann der König des Nordens von seiner Seite her angreifen kann. Und auch das wissen wir aus der erfüllten Prophetie, was war der König des Nordens?
Russland.
Nein.
Ach ja, Syrien.
Syrien. Aber wichtig, Großsyrien. Und das umfasste, eben da in der erfüllten Prophetie war dieses Großsyrien immer das Gebiet von Syrien, Libanon bis nach Pakistan. Und zwar über Gebiete, die heute zur Türkei gehören, dann auch Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan, Afghanistan, Iran, alles ein Block. Und heute sehen wir, oh, genau diese Gebiete sind innerlich miteinander verbunden durch den Islam. Und jetzt heißt es hier von dem König des Nordens, er wird eben mit ihm, gegen ihn anstürmen. Liest jemand weiter?
Da wird dann der König des Nordens mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen auf ihn losstürmen und in die Länder eindringen und sie überschwemmen und überfluten.
Jawohl. Und jetzt sehen wir, wie der König des Nordens beschrieben wird, wie Wasser, wie eine Überschwemmung. Er wird sie überschwemmen und überfluten. Und jetzt haben wir doch in Daniel 9 gelesen, das Ende davon wird sein durch die überströmende Flut. Ja, das ist der König des Nordens. Also, Daniel 9 macht klar, die ganzen Ereignisse ab der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 sind ein Gericht Gottes über sein Volk und dieses Gericht wird einen Abschluss finden mit der letzten Phase, wenn der König des Nordens Israel überrennen wird in der Endzeit. Wir können noch weiterlesen, Vers 41.
Ja, aber jetzt muss ich doch nochmal fragen. Der Antichrist, wir sind doch rein zu dem Schluss gekommen, der Antichrist ist der König von Europa.
Nein.
Oder?
Nein. Der Antichrist ist der falsche Messias in Israel.
Eben, ja, genau.
Aber er wird verbündet sein mit seinem Freund in Europa, den er verehren wird als der Gott der Festungen. Und darum wird er zu seiner Ehre ein Götzenbild aufstellen. Und wir werden gleich noch sehen, und dieses Götzenbild wird er auf dem Tempelplatz in Jerusalem platzieren. Ja. Ist jetzt klar?
Ja, ja.
Aber es ist wichtig, weil diese Verwechslung wird ständig gemacht und auch in vielen Auslegungsbüchern wird immer wieder der kommende Fürst des Römischen Reiches wird bezeichnet als Antichrist. Das ist nicht korrekt, weil der Antichrist ist eben nicht nur der, der gegen Christus ist, Anti heißt gegen im Griechischen, aber auch anstelle von. Der Antichrist ist der, der sich an die Stelle von Christus setzt und sich als Messias ausgibt. Und das ist eben dieser hier als König bezeichnete, Daniel 11, 36 bis 39. Und so wird also der König des Nordens gegen ihn kämpfen. Liest jemand Vers 41 jetzt? Es kommt diese überschwemmende Flut.
Und er wird in das Land der Zierde eindringen, wobei viele stürzen wird.
Jawohl. Und was ist das Land der Zierde?
Israel.
Ja, das schönste Land. In Gottes Augen. Das Land der Zierde, das ist ein Name für Israel. Weiter.
Diese aber werden seiner Hand entrinnen. Edom und Moab und die Besten der Söhne Ammon.
Jawohl.
Und er wird seine Hand an die Länder legen und für das Land Ägypten wird es kein Entrinnen geben. Und er wird die Schätze an Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt bringen. Und Libyer und Kuschiter werden in seinem Gefolge sein.
Jawohl. Also, da wird ganz Israel überrannt werden, überflutet werden, aber diese Armee geht dann weiter und erobert Ägypten. Das ist ein innerislamischer Konflikt. Das ist ein Phänomen im Islam. Da betrachten sie sich als ein Volk, als die Umma. Aber die streiten dauernd miteinander. Wir denken nur als Beispiel, dieser achtjährige Krieg zwischen Irak und Iran mit über einer Million Toten. Das war ein innerislamischer Konflikt und ständig diese Streitereien. Und hier auch, aber was wir sehen, wer wird dabei den König des Nordens unterstützen? Libyen, also das Nachbarland von Ägypten. Und es wurde gelesen, und die Kuschiter, was ist denn Kusch?
Sudan.
Ich höre Äthiopien. Wer hat recht? Ja, es ist so, Kusch ist immer das Land südlich, in der Bibel, südlich von Ägypten. Und das wäre eben zunächst mal Sudan. In einem erweiterten Sinn kann dann Kusch auch Äthiopien bezeichnen. Aber ganz speziell, ganz spezifisch Sudan. Und auch das ist ein islamisches Land heute. Libyen und Sudan werden, also diese ganze Koalition von Libanon, Syrien bis nach Pakistan unterstützen. Und dann lesen wir weiter, Vers 44.
Aber Gerüchte aus Osten und Norden werden ihn erschrecken. Daher wird er in großer Wut aufbrechen, um viele zu verderben und zu vertilgen. Und er wird sein Prachtzelt zwischen dem Meer und dem herrlichen Berg des Heiligtums aufschlagen. Da wird er sein Ende finden und niemand wird ihm helfen.
Also, wenn er in Ägypten ist, hört er Gerüchte aus dem Osten. In Offenbarung 16 heißt es, dass in dieser Zeit dann die Könige von Sonnenaufgang mit ihren Armeen aufbrechen werden und in diese Ereignisse eingreifen, um einzugreifen. Da hört er also von diesen Aufbrüchen aus dem Osten. Von jenseits des Euphrats heißt es. Und dann hört er Gerüchte aus Norden, von Ägypten rauf in den Norden. Das ist jetzt eben das Römische Reich, das seine Truppen verschieben muss, um dem Antichristen zu helfen. Und Offenbarung 16, eben da, wo die Rede ist von den Königen von Sonnenaufgang, steht, dass die Armee des Römischen Reiches wird sich versammeln in Harmagedon, in dieser Ebene in Nordisrael, im Hinterland von Haifa. So werden die dort aufmarschieren, das wird ihn erschrecken, und jetzt möchte er seine Position im Land Israel festigen, darum kehrt er zurück und wird sich wo positionieren?
Zwischen dem Meer und dem Berg der Heiligen Zierde,
Was ist der Berg der heiligen Zierde?
Der Tempelberg.
Der Tempelberg. Und was ist das Meer?
Das Mittelmeer.
Das Mittelmeer. Also kann man in der Karte schön einzeichnen zwischen Jerusalem und dem Mittelmeer. Da wird er seine Front aufstellen. Und das ist also genau dieses Gebiet, wo, wenn man vom Flughafen Tel Aviv herkommt, über die Autobahn nach Jerusalem hinauffährt, das ist dieses Gebiet da. Da wird er seine Front aufstellen, während im Norden die europäische Front in Harmagedon sich aufstellt. Und dann, was passiert mit ihm?
Er wird sein Ende finden.
Jawohl. Wer wird ihn vernichten? Steht hier nicht. Niemand wird ihm helfen. Dann gilt Sacharja 14, Vers 3, und der Herr wird ausziehen und wieder jene Nationen streiten, die Jerusalem umzingeln. Ja, er ist ja genau in dem Gebiet zwischen Mittelmeer und Tempelberg. Also da hat er seine Truppen auch in Jerusalem. Und dann kommt der Herr Jesus wieder auf dem Ölberg. Seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen, der im Osten von Jerusalem ist. Und dann wird der Herr eingreifen und wird diese Armee richten. Und das wird so kurz erklärt, er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Und damit wird auch klar, warum die überströmende Flut das Letzte ist. Das Ende davon wird sein, die überströmende Flut. Nachher gibt es kein Gericht mehr. Dann wird der Herr Jesus das tausendjährige Friedensreich für Israel aufrichten. Und dann sind die 70 Jahrwochen vorbei. Ja, wie wir gesehen haben. Dann kommt die ewige Gerechtigkeit und dann wird ein Heiligtum gesalbt werden und so weiter. Also wir sehen, wir müssen im Buch Daniel müssen wir lesen bis zum Schluss und dann wieder zurückkehren. Also genauso wie das in Daniel 12, Vers 4 steht. Können wir das kurz mal aufschlagen noch?
Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen.
Jawohl. Jetzt heißt es hier, viele werden es durchforschen. Das Buch Daniel. Und dieses Wort kann man sich gut merken. Es ist eine sehr spezielle grammatische Form. Das heißt Yeshotetu. Und zwar heißt Yeshotetu eigentlich hin und her gehen. Und das wird hier übersetzt mit durchforschen. Also man muss im Buch Daniel nach vorne lesen und dann wieder zurückkehren. Jetzt gehen wir zu Kapitel 9 zurück. Ja? Und nachher können wir dann wieder ans Ende des Buches Daniel hin und her. Und so auch in der Bibel hin und her. Ich habe gesagt, die Verbindung mit Offenbarung 13 und dann Offenbarung 16 muss man auch noch die Verbindung sehen. Ah ja, und natürlich Sacharja 14. Der Herr kommt auf dem Ölberg. So müssen wir ständig hin und her gehen. Aber das Ergebnis wird hier beschrieben. Viele werden es durchforschen, indem sie hin und her gehen, und die Erkenntnis wird sich mehren. Und dann versteht man immer besser, was da gemeint ist.
Kann man auch so, Entschuldigung, Porsche?
Ja.
Man kann es ja auf den ersten Teil des Verses 4 steht, da bis zur Zeit des Endes. Ist das Buch versiegelt? Kann es sein, dass es vielleicht erst in unserer Zeit auch irgendwie noch deutlicher wird, was gemeint ist?
Ja, das ist es. Exakt. In der Endzeit wird das Buch Daniel und eben die prophetischen Zusammenhänge vollständig klar. Genau. Und da gehen wir also zurück zu Daniel 9.
Welche Hoffnung gibt es denn überhaupt noch für die Menschen nach der Entrückung? Weil da wird ja das Evangelium des Reiches dann gepredigt von dem zwölfstämmigen Bundesvolk Israel.
Nach der Entrückung der Gemeinde wird sich eine unzählbare Schar aus allen Völkern und Sprachen bekehren. Diese unzählbare Volksmenge wird in Offenbarung 7 beschrieben. Zweite Hälfte. Wobei man betonen muss, dass das alles Menschen sein werden, die nicht schon vorher klar das Evangelium gehört haben. Alle, die das Evangelium klar gehört haben und sich nicht bekehren bis zur Entrückung, die jederzeit sein könnte, auch heute, die werden sich nachher nicht mehr bekehren können. Und das sagt eben 2. Thessalonicher 2, Gott sendet den Antichristen als eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie alle der Lüge glauben, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, dass sie errettet würden. Also diejenigen, die das Angebot des Evangeliums abgelehnt haben, die werden verführt werden durch den Antichristen. Aber eine unzählbare Schar aus allen Völkern wird in dieser schweren Zeit zum Glauben kommen, zur Bekehrung kommen.
Und die Verkündigung des Evangeliums des Reiches kann ja dann nur geschehen in der ersten Hälfte der 70. Danielwoche. Das heißt, unter dem ersten Tier aus dem...
Ja, also unmittelbar in der Zeit, Entrückung. Genau, unmittelbar in der Zeit nach der Entrückung bis zum Beginn der großen Drangsal wird gepredigt werden, genau. Und ja, das wird noch klar werden, wie das geht. Gehen wir zu Daniel 9. Also ich wiederhole nochmals, damit man wirklich versteht, was da gemeint ist. Ich lese Vers 26, und nach den 62 Jahrwochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Bis dahin ist klar. Und jetzt, und das Ende davon, oder sein Ende, aber das meint eben das Ende dieses Gerichtes über Jerusalem, wird durch die überströmende Flut sein. Also der Abschluss des Gerichtes Gottes über sein irdisches Bundesvolk wird sein, der König des Nordens wird Israel überrennen. Und dann der nächste Satz, und bis ans Ende Krieg, festgeschlossenes von Verwüstungen. Also ab dem Jahr 70 nach Christus bis in die Endzeit, bis dann eben der König des Nordens Israel überrennen wird, eine Kette von Krieg und Verwüstung. Und das wissen wir, durch all die Jahrhunderte hindurch, bis ins 20. Jahrhundert, wurde Jerusalem ständig wieder zerstört, erobert. Bis hin in den Ersten Weltkrieg, als die Engländer Jerusalem eroberten in einer grausigen Schlacht mit 20.000 Toten, vor allem türkische Soldaten. Und dann 1948, als der Staat Israel gegründet wurde, kam es zu diesem totalen Krieg, wo Jordanien mit seinen Verbündeten schließlich den Tempelberg an sich reißen konnte. Und dann kam aber der zweite Versuch, Israel zu vernichten, und im Sechstagekrieg hat dann Israel den Tempelberg zurückerobert. Und so sehen wir eine Kette durch all die Jahrhunderte hindurch bis in unsere Zeit, und das wird noch weitergehen, eben das mit Syrien, mit diesem Angriff Syriens und seiner Verbündeten, das ist noch zukünftig. Und das wird verheerend sein, wird aber erst kommen, wenn die Masse in Israel den Antichristen akzeptiert. Jetzt in den vergangenen Jahrzehnten hat Gott Israel jedes Mal in den Existenzkriegen bewahrt. Auf phänomenale Art und Weise. Wir denken, 6-Tage-Krieg. Nach 6 Tagen war Ruhe an allen Fronten. Unglaublich. Aber wenn die Masse den Antichristen annehmen wird, dann nimmt Gott seine schützende Hand und lässt diese überströmende Flut kommen. Und jetzt Vers 27.
Er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen, und neben dem Flügel wird ein Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt.
Jawohl. Jetzt wird plötzlich eine Person eingeführt, ohne Namen. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Jahrwoche. Wer ist dieser Er? Ja, der kommende Fürst. Das ist die letzte Person im Text, Nicht wahr? Wir hatten Vers 26b, und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Also dieser kommende Fürst, er wird einen festen Bund mit den vielen schließen. Für eine Jahrwoche. Im Klartext heißt das, der kommende Diktator des neuen Europas wird mit Israel unter dem Antichristen einen Bund abschließen. Für 7 Jahre. Der Ausdruck die vielen ist ein Ausdruck, der im Buch Daniel, später in Kapitel 11 und 12, immer wieder kommt, und er bezeichnet immer die Masse des jüdischen Volkes. Also, da wird ein Bund geschlossen werden mit Israel, das ist ein Sicherheitsbündnis wegen der Gefahr des Königs des Nordens. Und jetzt ist auch klar, warum dann Europa eben seine Truppen nach Harmagedon verschieben wird, um die Bundesabmachung einzulösen.
Moshe, ja? Heißt nicht an anderer Stelle in der Schrift, du wirst einen Bund machen mit dem Tod?
Ja, genau, das ist genau das Gleiche. Jesaja 28. Schlagen wir das auf. Es ist nämlich so, in Jesaja 28, 29 wird auch beschrieben, wie der König des Nordens, dort wird der Assyrien genannt. Assyrien war eben in der Antike ein Reich, das genau auch große Teile des Nahen Ostens zusammengehalten hat. Eben Syrien, Libanon, Türkei. Und Irak und so weiter. Und darum wird der König des Nordens in Jesaja Assyrien genannt. Jetzt schlagen wir auf Jesaja 28, Vers 14. Wer liest vor?
Darum hört das Wort des Herrn, ihr Männer der Prahlerei, Beherrscher dieses Volkes, das in Jerusalem ist.
Jawohl, also hier wird die herrschende Klasse, die Klassepolitik in Jerusalem angesprochen. Weiter.
Denn ihr sagt, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und mit dem Scheol einen Vertrag gemacht. Wenn die einherflutende Geisel hindurchfährt, wird sie uns nicht erreichen, denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in Trug uns geborgen.
Jawohl. Also, sie sagen, keine Angst, wir haben ein Sicherheitsbündnis. Mit dem Tod ein Vertrag mit dem Scheol. Was bedeutet Scheol? Das Totenreich, ja? Jetzt wird also der Herrscher des Römischen Reiches wird hier genannt der Tod. Und sein Reich das Totenreich. Das hat auch einen ganz besonderen Grund. In Offenbarung 17, lassen wir das offen, wird ja das Römische Reich so beschrieben. 17, Vers 8. Das schmeichelt Europa nicht, was wir jetzt lesen. Das kann ich sagen. Ich meine, das Römische Reich wurde ja schon im Buch Daniel beschrieben als ein Tier mit 10 Hörnern. Und genau dieses Reich sah, dieses Tier mit den 10 Hörnern sah Johannes auch in der Vision. Offenbarung 13, Vers 1. Und jetzt wird ihm hier erklärt, Offenbarung 17, Vers 8, bezüglich dieses Tieres. Wer liest?
Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und geht ins Verderben. Und die Bewohner der Erde, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben sind, von Grundlegung der Welt an, werden sich wundern, wenn sie das Tier sehen, dass es war und nicht ist und da sein wird. Da ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Und es sind sieben Könige.
Ja, und so weiter. Ja, jetzt wird hier gesagt, das Tier war, ist nicht, wird aus dem Abgrund heraufsteigen. Also drei Phasen entsprechen den drei Zeiten: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das Tier war, und wir haben gesehen, das Römische Reich war bis 1814 mit dem Napoleonischen Reich, ja. Und dann gab es kein Römisches Reich mehr. Wie ich erklärt habe, die Zeit des Nationalismus und der inneren Zerspaltung Europas. Und das entspricht hier dieser Phase, ist nicht. Und drittens, wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Abgrund, hier auf Griechisch, lautet Abyssos. Und Abyssos ist in Römer 10 das Wort für das Totenreich. Und das Interessante ist, das neue Europa als wieder vereinigtes römisches Reich ist ausgerechnet aus der Asche des Zweiten Weltkrieges hervorgekommen. Also des schlimmsten Krieges der ganzen Menschheitsgeschichte mit 50 bis 70 Millionen Toten. Und jetzt versteht man, warum das eben in Jesaja beschrieben wird als das Totenreich, der Scheol, und sein Führer, das ist der Tod. Aber diese Spötter der Klasspolitik in Jerusalem, die sagen, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und einen Vertrag mit dem Scheol, mit dem Totenreich gemacht. Wenn die überflutende Geißel hindurchfährt, wird sie an uns nicht kommen. Wer ist die überflutende Geißel? Das ist der König des Nordens. Also sehen wir auch die direkte Verknüpfung mit Daniel 9 und Daniel 11. Also sie denken, Europa wird uns schützen. Und das ist so töricht. Das jüdische Volk hat gelernt, musste eigentlich lernen durch all die Jahrhunderte hindurch, man kann auf niemanden vertrauen. Ist auf keinen Verlass. Und auch in dieser schwierigen Zeit des Zweiten Weltkrieges, wer half? Da war auch die Schweiz, die Grenzen schloss und sagte, das Boot ist voll. Das ist schrecklich. Und viele Juden wollten nach Amerika gehen und dann haben wir das auch schließlich kontingentiert. Und nach England und Englands Türen auch verschlossen. Also wirklich schrecklich. Die ganze Welt hat völlig versagt. Man kann auf niemanden vertrauen. Das hat man immer wieder erlebt. Und darum muss man sagen, auch wenn heute ständig in der Politik von der Welt Druck gemacht wird auf Israel, was sollen die auf die hören? Wenn es drauf und dran kommt, werden die sowieso nie helfen. Und wir sehen, und trotzdem, die werden schließlich denken, Europa hilft. Wir haben einen Bund gemacht mit dem Tod. Die überflutende Geisel wird nicht an uns herankommen. Aber sie sagen klar, denn wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in Falschheit uns geborgen. Und wie antwortet Gott da in Vers 16, Jesaja 28, Vers 16? Das ist so schön, so eindrücklich.
Darum, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen.
Ja, bis dahin?
Ja.
Das haben schon die alten Rabbiner gewusst. Wer ist dieser Eckstein in Zion, auf den man vertrauen muss? Das ist der Messias. Ja. Übrigens, dieser Stein in Zion wird genannt Eckstein und gleichzeitig wird er auch genannt Grundfeste. Ja? Einen kostbaren Eckstein, wörtlich von festester Gründung. Normalerweise ist ja der Eckstein der erste Stein, den man aufs Fundament auflegte, aus Fels im Altertum. Aber beim Tempelberg ist ja bekanntlich so, dass dieser große Felsen heute in der Oma-Moschee, dass der die Funktion hatte als Eckstein, denn der Tempel wurde ausgerichtet nach seiner natürlichen Kante im Westen und im Norden. Und die Südmauer des Allerheiligsten hatte Salomo direkt auf diesen Felsen gebaut. Und so war also dieser Fels, hatte dieser Fels eine Doppelfunktion. Eben Eckstein, durch seine Position, hatte die Mauerrichtungen festgelegt, und gleichzeitig auch Fundament. Und hier wird der Messias eben verglichen mit diesem Eck- und Fundamentstein des Tempels. Wer auf ihn vertraut, wird nicht ängstlich eilen. Also Gott sagt hier dem jüdischen Volk: Was vertraut ihr auf Europa? Ihr müsstet auf den Messias vertrauen, auf den Herrn Jesus. Wenn ihr auf ihn eure Hoffnung setzen würdet, er ist der Friedensfürst, haben wir gesehen, Jesaja 9, Vers 6, dann könnt ihr euch geholfen werden. Aber das ist das Falsche. Und bevor wir noch in die Pause gehen, ganz kurz Vers 17 und 18 dazu.
Und ich will das Recht zur Richtschnur machen und die Gerechtigkeit zur Waage. Der Hagel wird eure Lügenzuflucht wegreißen und die Wasser sollen euer Versteck wegschwemmen.
Merken wir wieder, wer ist das? Dieses Wasser, das den Bergungsort wegschwemmt.
Der König des Nordens.
Der König des Nordens. Weiter, Vers 18.
Und euer Bund mit dem Tod wird außer Kraft gesetzt und euer Vertrag mit dem Totenreich hat keinen Bestand. Wenn die überschwemmende Flut daherfährt, so werdet ihr von ihr zermalmt werden. So oft sie daherfährt, wird sie euch erfassen. Ja, sie wird jeden Morgen daherkommen, bei Tag und bei Nacht, und es wird schon lauter Schrecken sein, die Botschaft zu hören. Denn das Bett wird so kurz sein, dass man sich nicht darauf ausstrecken kann, und die Decke so schmal, dass man sich nicht in sie einwickeln kann. Denn der Herr wird aufstehen wie auf dem Berg Perazim und wird beben vor Zorn wie im Tal von Gibeon, um sein Werk, ja, sein fremdartiges Werk auszuführen und seine Arbeit, ja, seine unerhörte Arbeit zu vollbringen. Und nun treibt keinen Spott, dass eure Fesseln nicht fester gemacht werden. Denn ich habe von dem Herrscher, dem Herrn der Heerscharen, gehört, dass Vertilgung und Strafgericht über das ganze Land beschlossen ist.
Jawohl, bis dahin. Also, ich glaube, jetzt haben wir so weit alles verstanden, das meiste verstanden, nicht wahr? Also, der König des Nordens wird Israel völlig überfluten, es wird schrecklich sein, nur noch Angst und Schrecken in Israel, aber dann wird der Herr sich aufmachen. Und so wird der Herr Jesus dann wiederkommen und schließlich auf dem Ölberg stehen und Israel befreien. Aber wir haben auch hier diesen Ausdruck, Festbeschlossenes, Vernichtung und Festbeschlossenes. Und genau das hatten wir doch in Daniel 9. Da haben wir gelesen, und wegen der, im Schluss von Vers 27, Daniel 9, Vers 27, und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen, das ist der König des Nordens, und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Also merken wir, sogar in der Wortwahl haben wir eine ganz direkte Verbindung zu Jesaja 28. Gut, jetzt machen wir Pause. Ja. Sie wissen eigentlich, dass das ganze System, auf das Sie sich stützen, eben nicht der Wahrheit Gottes entspricht. Also Sie sagen das so: Wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht gemacht. Ja? Das ist also noch viel schrecklicher. Es ist nicht nur Verführung. Genau. Also machen wir Pause. Wir fahren weiter in Daniel 9, Vers 27. Wir haben gesehen, er und er, der kommende Fürst, wird einen festen Bund mit den vielen, mit der Masse des jüdischen Volkes, schließen für eine Jahrwoche. Für 7 Jahren wird dieses Sicherheitsbündnis geschlossen. Und dann, und zur Hälfte der Jahrwoche, wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Was bedeutet das zur Hälfte der Jahrwoche? Nach 3,5 Jahren. Eben, das sind diese berühmten 3,5 Jahren und nochmals 3,5 Jahren. Da wird der Opferdienst im Tempel in Jerusalem gestoppt werden. Und wie wird er das bewirken? Nun, der Jesus hat das bereits angekündigt in der Ölbergrede, Matthäus 24, Vers 15. Liest jemand? Vers 15.
Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem doch Daniel den Propheten geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der merke auf. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen.
Ja, stoppen wir mal hier. Ja. Hier spricht er vom Buch Daniel. Aha. Und zwar von dem Gräuel der Verwüstung. Wir haben da in Daniel 9 gelesen, alte Elberfelder, und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Da haben wir genau diesen Ausdruck Gräuel und Verwüster. Und der Jesus sagt, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort. Wir können ganz genau sagen, was das bedeutet, der Gräuel der Verwüstung. Warum? Weil dieser Ausdruck nochmals in der Bibel vorkommt, in einer Prophetie, die schon längst erfüllt ist. In Daniel 11, sehen wir, wir müssen immer hin und her gehen, dann wird sich die Erkenntnis mehren. In Daniel 11, Vers 31, da geht es um die Prophetie über Antiochus Epiphanes, einen Syrerkönig, der im 2. Jahrhundert vor Christus Israel schwer geplagt hat und den Tempel verunreinigt hat durch Götzendienst. Liest jemand Vers 31 in Daniel 11?
Und Streitkräfte von ihm werden dastehen und sie werden das Heiligtum, die Bergfeste entweihen und werden das regelmäßige Opfer abschaffen und den verwüstenden Gräuel aufstellen.
Jawohl. Also, das hat sich so erfüllt. Antiochus Epiphanes hat mit seiner Armee Streitkräfte in Jerusalem, hat er dazu benutzt, den Tempel in Jerusalem zu entweihen. Er ließ ein Schwein schlachten auf dem Brandopferaltar und ließ ein Götzenbild aufstellen von Jupiter, das seine eigenen Gesichtszüge trug. Und dadurch war der Tempel unrein und man konnte nicht mehr opfern. Und das wird hier gesagt, sie werden das Heiligtum, die Feste, entweihen und werden das beständige Opfer abschaffen und den verwüstenden Gräuel aufstellen. Und dieser verwüstende Gräuel, das war dieses Götzenbild, das aufgestellt wurde. Und zwar von Jupiter. Interessant. Und genau das wird der Antichrist eben tun. Er wird diesen Gräuel der Verwüstung, dieses Götzenbild, das sprechen kann, nach Offenbarung 13, wird er auf dem Tempelplatz aufstellen in Jerusalem. Dann wird der Opferdienst, der ja wieder kommen wird, mit dem dritten Tempel, der vorbereitet wird, wir wissen, wird dann gestoppt werden. Und so wird also eben dieser kommende Fürst nach 3,5 Jahren, zur Hälfte der Jahrwoche, Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Eben wegen dieses Götzenbildes. Und der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, 15 seinen jüdischen Nachfolgern, Jüngern: Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort, wer es liest, der beachte es, dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Im Klartext: Wenn ihr das Götzenbild seht, von einem Antichristen aufgestellt auf dem Tempelplatz, dann müsst ihr fliehen. Weiter, Vers 17.
Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Wenn dann jemand zu euch sagt:
Ja, das reicht. Also, dann kommt die große Drangsal. Das ist Vers 21, denn alsdann wird große Drangsal sein. Jetzt sehen wir auch ganz klar, die große Drangsal, das ist die zweite Hälfte dieser 70. Jahrwoche. 3,5 Jahre dauert die. Und das wird der schrecklichste Krieg sein der Weltgeschichte. Schlimmer als der Zweite Weltkrieg. Denn der Herr Jesus sagt, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und er sagt, wenn Gott eben diese Tage nicht verkürzt hätte, auf 3,5 Jahre beschränkt, würde kein Fleisch gerettet werden. Es steht nicht, keine Seele gerettet werden, sondern kein Fleisch. Das heißt, kein Mensch würde mehr überleben. Aber der Zweite Weltkrieg konnte doch von 1939 bis 1945 dauern. Und die Menschheit hatte noch überlebt. Aber dieser Krieg wird so sein, dass würde es länger dauern als 3,5 Jahre, würde die ganze Menschheit umkommen. Und so hat Gott eben diese Zeit verkürzt auf 3,5 Jahre. Ja, jetzt wird alles immer klar. Noch etwas muss ich erklären. In Daniel 9, Vers 27b steht: Und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Es gibt Übersetzungen, die sagen: Und neben dem Flügel, Roland, liest es nochmals.
Ja. Neben dem Flügel wird ein Gräuel der Verwüstung aufgestellt.
Jawohl. Es ist, die Stelle ist sehr schwierig zu übersetzen, aber es ist so, dass Flügel kann man auch übersetzen mit Beschirmung. Also wegen der schützenden Flügel über dem Gräuel wird ein Verwüster kommen. Mit anderen Worten, weil man in Israel eben diesen Götzendienst mit diesem Bild rechtfertigt und als richtig und als gut hinstellt und da mitmacht, deswegen wird Gott als Zucht, als Gericht den König des Nordens kommen lassen. Also das ist die Bedeutung: Wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Diese Katastrophe, dass Assyrien mit all seinen Verbündeten bis nach Pakistan gegen Israel kommt, wird klar begründet sein, weil die Masse Israels den Antichristen und seinen Götzendienst akzeptieren wird. Fällt vielleicht auf, dass Gräuel hier in der Mehrzahl steht. In Daniel 9. Sieht man das? Wegen der Beschirmung der Gräuel, nicht des Gräuels. Aber in Matthäus 24 sagt der Herr Jesus in der Einzahl, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung, von welchem Daniel geredet hat, stehen seht. Aber es sind zwei Gräuel. Also der eine Gräuel ist klar, das Götzenbild, das man sehen wird im Vorhof beim Altar, so wie das bei Antiochus Epiphanes war. Aber jetzt müssen wir noch einen zweiten Gräuel haben. Ja?
Der setzt sich ins Heiligtum.
Genau. Der Antichrist setzt sich in das Tempelhaus. 2. Thessalonicher 2. Liest jemand bitte 2. Thessalonicher 2, Verse 3. Bis 4. Sehen wir auch, wie der 2. Thessalonicher Brief direkt mit Daniel 9 zusammenhängt, mit Matthäus 24. Eben, aber wir müssen immer hin und her gehen. Wer liest?
Lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden. Der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in dem Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt.
Jawohl. Also der Antichrist wird nicht nur dieses Götzenbild, das den Gott der Festungen darstellt, im Vorhof aufstellen, sondern er selber wird ins Tempelhaus hineingehen, ins Allerheiligste, und sich als Gott bezeichnen. Aber das sieht man natürlich von außen nicht, denn kein Jude darf ins Allerheiligste hineingehen. Und darum spricht der Herr Jesus nur über den einen Gräuel, den man sehen kann. Wenn ihr den Gräuel der Verwüstung stehen seht, an heiligem Ort, auf dem Tempelplatz, dann müssen sie fliehen. Aber Daniel 9 sagt, dass eben objektiv zwei Gräuel da sein werden. Der Antichrist setzt sich ins Tempelhaus. Tempel ist hier griechisch Naos. Das ist immer das eigentliche Tempelhaus, also nicht der ganze Tempelbezirk. Das wäre Hieron, so wie das in Matthäus 24 vorkommt. Aber eben das Tempelhaus, da setzt er sich rein ins Allerheiligste. Das sind zwei Gräuel. Und weil eben die Masse Israels das akzeptieren wird, wegen der Beschirmung der Gräuel, wird ein Verwüster kommen. Ja.
Mit diesen beiden Gräuel, ist das nicht eine Anspielung auf, also Jupiter gleich Gott Vater und der Antichrist, also als ja, Symbol für Christus?
Genau. Also der Antichrist gibt sich aus als der Messias. Das ist Gott der Sohn. Und der Freund, der kommende Fürst, gibt sich aus als ein Vatergott, Jupiter. Und diese beiden Männer werden in Offenbarung 13 beschrieben als Tiere. Nicht wahr? Das eine Tier aus dem Meer, das ist eben dieser Jupiter Capitolinus, der Europäer. Und das Tier aus der Erde, das aussieht wie ein Lamm, wie der Messias, das Lamm Gottes, das ist eben der sich als Gott der Sohn ausgibt. Aber es gibt auch in Offenbarung noch ein drittes Tier. Offenbarung 12 wird der feuerrote Drache mit 10 Hörnern beschrieben. Das ist der Satan. Aber dieser Geist wirkt im Hintergrund, unsichtbar. Und so ist das eine satanische, lästerliche Imitation der Dreieinheit Gottes. Also der Satan gibt sich aus als Gott, der Heilige Geist, und der die Kraft gibt für diese ganze Verführung. Das Tier aus dem Meer gibt sich aus als Gott Vater, und der Antichrist gibt sich aus als Gott Sohn. Ja, und darum sind eben diese zwei Gräuel da, die Gott richtet mit dem Kommen des Königs des Nordens. Der Verwüster wird alles vernichten. Und schauen wir nochmals einen wichtigen Ausdruck. Bis Vernichtung und fest Beschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Die Elberfelder hat das sehr gut übersetzt, fest Beschlossenes. Wir haben den Ausdruck schon gefunden vorhin, auch in Jesaja 28. Ich weiß nicht, ob man das beachtet hat. Ich lese nochmals vor, Jesaja 28. Da steht in Vers 22, und nun treibt nicht Spott, damit eure Bande nicht fester gemacht werden, denn ich habe Vernichtung vernommen und fest Beschlossenes von Seiten des Herrn, der Heerscharen, über die ganze Erde. Dieser Ausdruck, das Festbeschlossene, ist sehr wichtig, aus folgendem Grund. Es gibt ja in der Bibel Prophetie, die an Bedingungen geknüpft war. Jona ging durch Ninive und sagte, in 40 Tagen ist diese Stadt zerstört. Das war so die Zusammenfassung seiner Predigt, die Kernaussage. Aber das sollte nicht bedeuten, in 40 Tagen gibt es kein Ninive mehr, sondern in 40 Tagen gibt es kein Ninive mehr, falls nicht Assyrien umkehrt. Falls Ninive nicht Buße tut. Sie haben Buße getan und die Stadt wurde verschont. Also war das eine Ankündigung, eine prophetische Ankündigung, die an eine Bedingung geknüpft war. Und so finden wir das auch anderswo. Zum Beispiel 5. Mose 28 hat Gott gesagt, wenn ihr mein Wort beobachtet, dann werde ich euch segnen. Und wenn ihr euch von meinem Wort entfernt, dann werden diese Flüche euch treffen. Aber das war eben für Israel immer noch so, dass die Möglichkeit war, also bleiben wir gehorsam. Und hier wird nun gesagt, Vernichtung und Festbeschlossenes. Jetzt könnte, es gibt nämlich Leute, die sagen, ja, also ihr mit der Prophetie, ihr sagt, das kommt so und so mit dieser Welt, ja, aber wir können ja beten, dass es eine Erweckung gibt, dass die Menschheit umkehrt und dass das alles dann eben nicht so kommt. Ist das eine Möglichkeit? Nein. Diese Dinge werden so kommen. Aber natürlich können wir beten, dass noch so viele Menschen wie möglich sich herausrufen lassen und sich bekehren und gerettet werden vor dem kommenden Zorn. Ja. Aber grundsätzlich, diese Dinge sind nicht an eine Bedingung geknüpft. Es wird genau so kommen. Das ist so ein wichtiges Schlüsselwort. Da kann man gut auf solche Argumente reagieren. Ja, jetzt stellen wir also fest, in Daniel 9, da hatten wir diese 69 Jahrwochen, aber dann hat die Zeit offensichtlich gestoppt. Und der Text macht das ja klar. Dann heißt es, und nachher wird der Messias ausgerottet werden und nichts haben. Nachher kommt das Volk, das zerstört die Stadt und das Heiligtum. Und das Ende davon wird dann in der Endzeit kommen mit dem König des Nordens, der alles überflutet. Und bis ans Ende Krieg, Festbeschlossenes von Verwüstung. Und dann heißt es, und er wird einen festen Bund schließen für eine Jahrwoche. Also der Text macht klar, dass da ein Unterbruch ist in der Zählung. Und so können wir sagen, die prophetische Zeitzählung Gottes hat mit Palmsonntag gestoppt. Dann kam die Verwerfung des Messias und diese ganze Not des jüdischen Volkes in den vergangenen 2000 Jahren. Und genau in diese Zeit hinein hat Gott die Gemeinde Wirklichkeit werden lassen. Und Epheser 3 sagt, dass die Gemeinde als der Leib Christi, der zusammengesetzt wird aus Gläubigen, aus den Heidenvölkern und den Juden, das war ein Geheimnis. Etwas, das Gott in früheren Generationen den Propheten nie mitgeteilt hatte, aber jetzt geoffenbart hat, das war in Gott verborgen von Ewigkeit her. Und Gott hat nie darüber gesprochen. Und darum darf man die Gemeinde nirgends im Alten Testament suchen. Die war ein Geheimnis, die wurde nicht prophezeit. Durch Bilder angedeutet, ja, klar, durch die Stiftshütte und mit so viele bildliche Hinweise. Aber Gott hat das als Geheimnis in sich verborgen gehabt, auch den Engeln nichts gesagt. Es war verborgen in Gott. Und genau zwischen die 69. und die 70. Jahrwoche hinein hatte nun die Gemeinde verwirklicht und die frohe Botschaft zu allen Völkern ausgehen lassen, und es sind Menschen aus allen Nationen zum Glauben gekommen und gehören zur Gemeinde. Aber die 70. Jahrwoche wird kommen. Der Tag wird kommen, wo die Zeitrechnung mit Israel als irdischem Volk wieder beginnt zu ticken. Aber interessant ist eben, dass an welchem Tag begann die Gemeinde? Was ist der Geburtstag? Pfingsten, 32 nach Christus. Das war also einige Wochen nach dem Abschluss der 69. Jahrwoche. Ja, also der Herr Jesus ist 5 Tage später gekreuzigt worden. 5 Tage. Dann am 3. Tag ist er auferstanden. Das sind schon 8 Tage dazu. Und dann 40 Tage später ist er in den Himmel gefahren. Und 10 Tage später war Pfingsten. Da kommen wir auf 58 Tage. Ja? Und jetzt ist klar, bevor dann die Zeit mit Israel als irdischem Volk wieder beginnt zu ticken, geht die Gemeinde weg. Mit dem Heiligen Geist, der in ihr wohnt. Und so steht in Offenbarung 22, der Geist und die Braut rufen, komm. Und so wird also der Heilige Geist, der an Pfingsten auf die Erde kam, um in der Gemeinde zu wohnen, wird bei der Entrückung mit der Gemeinde weggehen von dieser Erde. Und dann ist die Bahn frei. Und wir haben in 2. Thessalonicher 2 gelesen, nein, wir haben es nicht gelesen, gerade in den Versen nachher kommt noch das, dass Paulus sagt, jetzt wisst ihr, was zurückhält, bis der Antichrist offenbar wird. Und dann wird gesagt, der zurückhält, mal sächlich, mal männlich. Und das ist eben der Heilige Geist. Geist auf Griechisch ist ja sächlich, topneuma, das Geist. Aber weil der Heilige Geist Gott ist, Gott, der Heilige Geist, wird eben in der Bibel mit einem männlichen Fürwort von ihm gesprochen. Zum Beispiel sagt der Herr Jesus, jener wird euch in alle Wahrheit führen. Ekenos, der Heilige Geist, das ist das männliche Fürwort. Und darum sagt also Paulus, das, was zurückhält, ist jetzt noch da. Und der zurückhält, bis er aus dem Wege ist, das ist der Heilige Geist. Und sobald der Heilige Geist weggeht, dann kann der Antichrist sich offenbaren. Er könnte jetzt schon leben, aber niemand kann wissen, wer er ist. Und sobald die Entrückung geschieht, dann ist die Bahn frei. Und dann kann alles losgehen. Aber da kann also noch eine unbestimmte Zeit von der Entrückung gehen, bis dann eben dieser kommende Fürst den Bund schließt mit den vielen. Aber wir sehen, das war damals, waren das 58 Tage. Das müssen nicht unbedingt 58 Tage sein. Das könnte auch mehr sein oder weniger. Aber es ist in dem Sinn eine Zeit X und dann die 7 Jahre. Und dann kommt der Herr Jesus mit der Gemeinde aus dem Himmel zurück. Also die Gemeinde muss weg, damit sie dann mit dem Herrn zurückkommen kann. Und jetzt wird auch klar, warum der Herr Jesus sagt in Offenbarung 3, Vers 10 zu Philadelphia, der Gemeinde, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Halte fest, was du hast, und schließlich, ich komme bald. Also die Stunde der Versuchung beginnt, sobald der Antichrist sich offenbart. Aber dann sind wir bereits gegangen. Ja, so macht das plötzlich Sinn, dieser Einschub, der also im Alten Testament angedeutet war als eine lange Zeit von Krieg und Verwüstung über Jerusalem und über das jüdische Volk. Und genau in dieser Zeit hat Gott diesen wunderbaren Ratschluss über die Gemeinde, ein Plan, der von Ewigkeit in seinem Herzen war, umgesetzt und realisiert. Und wir, so viele wir den Herrn Jesus als unseren persönlichen Retter kennen, gehören dazu. Und die Gemeinde ist das Höchste, was es gibt in den Plänen Gottes mit dieser Welt. Die Gemeinde steht auch höher in Gottes Plänen als das irdische Volk Israel. Und in diese Zeit des Unterbruchs sind wir hineingestellt. Aber auf der anderen Seite können wir sagen, dass es diesen Unterbruch gegeben hat, hängt damit zusammen, dass die Masse Israels den Messias verworfen hat, wegen ihrer Sünde. Und wenn man diese Zeit, die eine Folge war der Sünde, wegrechnet, dann gibt es eben genau 70 Jahrwochen. Wie zu Daniel gesagt wurde, 70 Jahrwochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Gibt es das noch mehr in der Heilsgeschichte, dass so gewisse Zeiten nicht mitgerechnet werden? Wir können sagen, jawohl, das ist nicht ein Einzelfall. Wir können die ganze Geschichte Israels in 4x70 Jahrwochen einteilen. Und zwar mit der Geburt Abrahams, des Stammvaters Israels. Wenn wir die biblischen Zahlen ganz genau durchrechnen und alle Zahlen ernst nehmen, keine abändern, dann kann man ganz klar errechnen, Abraham wurde geboren 2111 vor Christus. Und wenn man rechnet bis zum Auszug aus Ägypten, der fand statt 1606 vor Christus. Wie viele Jahre sind das? 2111. Wie viel hast du? Bis 1606? Sind 505 Jahre. Also ein bisschen mehr als 490, ja? Aber Gott hat ja Abraham, dem Stammvater, gesagt, er wird ein Kind bekommen. Der Sohn der Verheißung. Und in diesem Sohn wird dann eben Israel und dann schließlich auch der Messias Realität werden. Und Abraham hat gewartet jahrelang. Und dann kam der Zeitpunkt, wo sein Glaube auf einen Tiefpunkt geriet. Und er hat den Ratschlag von Sarah befolgt und hat Hagar geheiratet. Und darauf hat Gott 13 Jahre lang nicht mehr mit Abraham gesprochen. Und schließlich wurde Isaac geboren. Und von dem Moment, wo er Hagar geheiratet hat, bis zur Geburt des verheißenen Samens, sind 15 Jahre. 505 minus 15 gibt 490. Das sind genau diese Jahre dieses fundamentalen Unglaubens Abrahams, die nicht mitgerechnet werden. Und so können wir sagen, also diese ersten 70 Jahrwochen in der Geschichte Israels, das ist die Zeit der Entstehung Israels. Von Abraham bis zum Auszug aus Ägypten. Und dann haben wir den Auszug aus Ägypten, 1606 vor Christus. Und schlagen wir mal auf, 1. Könige 6. Wer liest Vers 1 und 2a?
Sein Vater aber hatte ihn.
1. Könige 6.
1.
Könige 6.
Und es geschah im 480. Jahr nach dem Auszug der Söhne Israel aus dem Land Ägypten, im vierten Jahr der Regierung Salomos über Israel, im Monat Siv, das ist der zweite Monat, da baute er das Haus für den Herrn.
Das reicht. Also, der Tempelbau Salomos beginnt 480 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten. Wenn man sich das mal überlegt, kann man da ein Problem haben. Wir lesen ja von den 40 Jahren Wüstenwanderung. Und dann kann man auch ausrechnen von der Eroberung Jerichos bis zum Tod Josuas vergingen 6 Jahre. Und danach vom Tod Josuas bis zum ersten Richter Othniel 14 Jahre. Also da haben wir schon mal 60 Jahre. Und dann sagt Apostelgeschichte 13, dann gab Gott ihnen Richter bis auf Samuel für 450 Jahre. Da kommen wir schon auf 510. Und dann kommt ja noch 40 Jahre Saul, Apostelgeschichte 13. Dann 40 Jahre David. Und hier noch 4 Jahre bis zum Beginn des Tempelbaus. So kommen wir auf 594 Jahre und nicht auf 480. Ja gut, einer kann sagen, ja, diese Zahl ist wahrscheinlich ein Schreibfehler, aber die Handschriften sind eindeutig, 480. Und da gibt es auch Leute, die sagen, ja, aber das mit den 450 Jahren Richter, das darf man natürlich nicht zusammenrechnen. All die Zahlen im Buch Richter und dann 1. Samuel. Man muss davon ausgehen, dass eben manche Richter nebeneinander gewirkt haben, also überschneidend. Ja, aber der Apostel Paulus sagt in Apostelgeschichte 13, er gab ihnen Richter bei 450 Jahren. Und tatsächlich, wenn man im Buch der Richter alle Zahlen zusammenrechnet, und dann auch immer wieder diese Fremdherrschaften, wo Israel wegen der Sünde unter Fremdherrschaft war, dann kommt man bis auf Samuel 450 Jahre. Also Paulus hat diese Zahl in Apostelgeschichte 13 nicht von irgendwoher, sondern aus der Bibel. Man muss es zusammenrechnen. Es geht nicht auf. Jetzt muss man mal auf die Idee kommen und rechnet mal alle diese Fremdherrschaften im Buch der Richter zusammen. Da waren diese Jahre unter Kushan-Rishathaim und diese Jahre unter den Moabitern und so weiter. Wenn man alle die Zahlen zusammenrechnet im Buch der Richter, ergibt das 114. Inklusive diese 3 schrecklichen Herrschaftsjahren von Abimelech. 114 Jahre. 594 minus 114. 84. Also in 1. Könige 6 werden diese verlorenen Jahre nicht mitgerechnet. Und das hat eine tiefe geistliche Bedeutung. Auch wir als Gläubige, wenn wir uns von dem Weg wegwenden, uns vom Herrn entfernen, dann kann das sehr schmerzlich sein, wie der Herr uns über Umwege züchtigt und wieder auf den Weg zurückbringt. Und natürlich gibt es dann Vergebung, wenn wir wirklich umkehren. Aber rückblickend müssen wir sagen, das waren alles verlorene Jahre. Das waren diese verlorenen Jahre, diese 114 Jahre. Und so haben wir also 480. Aber jetzt haben wir diese 480 Jahre. Dann müssen wir also rechnen bis zum 14. Jahr Salomos. Dann gibt es wieder eine Periode von 490 Jahren. Ja? Eben plus diese verlorenen 114 Jahre. Und jetzt nehmen wir diese nächste Periode vom 14. Jahr Salomos. Wir können sagen, das ist die Zeit, wo es mit Salomo runterging. Und dann mit der ganzen Zeit der Könige. Die Spaltung in 10 und 2 Stämme und so weiter. Das geht runter, runter, runter bis zur Wegführung nach Babylon, nicht wahr? Und dann kehren sie wieder zurück. Und schließlich sagt Gott zu Daniel, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wieder aufzubauen bis, sind 490 Jahre, ja? Ja, da müssen wir also jetzt rechnen vom 14. Jahr Salomos bis zum Jahr 445 vor Christus. Das gibt eine Periode von 557 Jahren.
Meine Frage, Sie sagen 14. Jahr, bei mir steht 4. Jahr.
Ja, im 4. Jahr waren es 480 Jahre.
Ja.
Plus diese 114, nicht wahr? Und wenn wir jetzt noch 10 Jahre dazu nehmen,
ach, diese Regierungszeit.
Ja, dann kommen wir auf das 14. Jahr und dann waren es 490 Jahre. Plus eben diese verlorenen 114 Jahre. Und jetzt rechnen wir von diesem 14. Jahr von Salomo, das wäre 1002 vor Christus, bis 445 bei Nehemia, oder? Und das gibt eine Periode von insgesamt 557 Jahren. Und wie lange war Israel in der Gefangenschaft in Babylon? Nein. Sie waren während den 70 Jahren Babel, waren sie in Babylon. Ich war Jeremia 27 und 29 sagt, dass Babel 70 Jahre lang die Weltherrschaft haben wird. Und dann wird Gott sie richten. Und das war, das Assyrische Reich ging vollständig unter im Jahr 609 vor Christus. Und dann war Babylon die Weltmacht. Im Jahr 539 haben die Perser und Meder Babylon erobert. Das gibt 70 Jahre. Aber Nebukadnezar kam im dritten Jahr Joachims und belagerte Jerusalem. Das war 606. Also waren sie 67 Jahre in Babylon. Und 557 minus 67 gibt 490. Das geht wirklich auf. Also ich wiederhole nochmals die vier Perioden. Die Geburt Abrahams bis zum Exodus. Die Entstehung Israels 2111 bis 1606. Das sind 500 Jahre, 505 Jahre, aber die 15 Jahre des Unglaubens sind da nicht mitgerechnet. Also von der Heirat mit Hagar bis zur Geburt Isaaks. Dann haben wir vom Exodus bis zum 14. Jahr Salomos die Periode der Besitz des Landes. 1606 bis 1002. Aber das sind 604 Jahre. Da rechnen wir die 114 Jahre Fremdherrschaft im Buch der Richter ab. Da haben wir 490 Jahre. Und dann vom Jahr 445 beginnen die Jahrwochen, zuerst 69, und dann wird gestoppt. Und dann kommt die 70. Jahrwoche und dann kommt das Tausendjährige Reich. Das sind also wieder 490 Jahre. Aber die Zeit der Verwerfung des Messias und des Gerichts über das irdische Volk sind da nicht mitgerechnet. Und so haben wir also, können wir sagen, von Salomo bis 445, das war die Zeit des Gerichtes und des Abfalls, und die Zeit von 445 bis in die Endzeit, das ist die Zeit vom Wiederaufbau Jerusalems bis zum Tausendjährigen Reich, also die Wiederherstellung und Versöhnung Israels. Und so ist die ganze Geschichte Israels in vier Perioden eingeteilt von viermal 70 Jahrwochen. Aber ganz konsequent finden wir immer Zeiten, die Gott nicht mitrechnet wegen der Sünde des Menschen. Das ist schon sehr eindrücklich, ja. Und auch die ganze Präzision der Erfüllung der Prophetie dabei sieht. Man kann auf meiner Homepage das Skript runterladen, Chronologie des Alten Testaments. Dort findet man die ganze Chronologie des Alten Testaments zusammengestellt, wie alle Zahlen aufgehen. Oder man könnte am besten mir eine E-Mail schreiben an info@rogelibe.ch, dann hänge ich das an. Und gleich auch noch das Skript über die Könige von Israel und Juda. Da haben wir die Chronologie schön beieinander und da ist das alles auch mit drin, diese viermal 70 Jahrwochen. Und man kann noch mehr dabei entdecken, solche interessanten Dinge. Zum Beispiel, wenn man von Adam an rechnet, bis zur Geburt Abrahams, dann sind das genau 1948 Jahre. Also, Abraham, der Stammvater Israels, kommt auf die Welt 1948 nach Erschaffung des ersten Adams. Und wenn man dann die Chronologie rechnet, von der Geburt Christi bis die nach der biblischen Chronologie wirklich mit unserem Zahlensystem übereinstimmt, dann 1948 nach der Geburt des zweiten Adams, wie der Jesus genannt wird in 1. Korinther 15, wird der Staat Israel geboren. Das ist schon erstaunlich, oder? Also Abraham 1948 nach Geburt des ersten Adams, Israel 1948 nach Erschaffung des ersten Adams und Israel geboren 1948 nach der Geburt des zweiten Adams. Ja, Gott hat einen Plan mit dieser Welt und mit den Zeiten, und die sind oft geheimnisvoll, aber wenn wir eben hin und her gehen, dann vermehrt sich die Erkenntnis. Ja, dann wollen wir noch beten zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dein Wort besitzen dürfen und dass du uns auch deinen Geist gegeben hast, der uns in alle Wahrheit leiten will und dabei dich verherrlicht und dich groß macht. Und so danken wir dir auch wieder für diese Zeit, die wir einsetzen durften, um zusammen dein Wort zu studieren. Und wir bitten dich, dass all diese Dinge, die wir in deinem Wort erkennen, uns näher zu dir hinziehen, dass du uns größer wirst und dass auch der Wunsch, dir zu dienen und diese letzte verbleibende Zeit, bis du wiederkommst, voll auszunützen und in Hingebung an dich, in Hingabe an dich zu leben. Wir danken dir dafür. Amen. Amen.